Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese zu Beginn den ersten Teil des Predigttextes vor. Er ist ein bisschen länger und deshalb werde ich das etwas staffeln. Ich lese uns jetzt Lukas 10, 1 bis 18. Lukas 10, 1 bis 18. Und alle, die letzten Sonntag nicht hier waren, was ja sehr viele sind, die müssen ganz besonders zuhören, denn wir haben für den Text letzte Woche schon gepredigt. Danach setzte der Herr weitere 70 Jünger ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Und er sprach zu ihnen: Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin. Siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche und keine Schuhe und grüßt niemanden unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst: Friede sei diesem Hause. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. In demselben Haus aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen: Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht: Auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an unsere Füße gehängt hat, schütteln wir ab auf euch. Doch sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ich sage euch, es wird Sodom erträglicher ergehen an jenem Tage als dieser Stadt. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wären solche Taten in Tyros und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche gesessen und Buße getan. Doch es wird Tyros und Sidon erträglicher ergehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst in die Hölle hinuntergestoßen werden. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Die 70 aber kamen zurück voll Freude und sprachen: Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen: Ich sah den Satan von Himmel fallen wie einen Blitz. Bis dahin erstmal. Wie gesagt, ich habe letzten Sonntag schon über diesen Teil gepredigt. Und das war eigentlich nur der erste Teil der Predigt. Und diesen Sonntag kommt jetzt der zweite Teil. Das Thema der gesamten Predigt ist das Thema Mission. Und wie ihr gehört habt, es geht speziell um die Mission der 70. Und auch wenn diese Mission der 70 in einer besonderen Zeit stattfand, mit besonderen Bedingungen, es war trotzdem eine Vorbereitung auf den großen Missionsbefehl, der an alle Völker erging, beziehungsweise an die Jünger, dass sie alle Völker der Welt missionieren sollten, mit dem Evangelium erreichen sollten. Es war eine Vorbereitung dafür. Warum kann man jetzt von diesem Text sagen, dass das schon eine Vorbereitung, ein Hinweis darauf ist, dass alle Völker missioniert werden sollen und dass deshalb dieser Text auch für uns wichtig ist? Das kann man anhand von drei Dingen deutlich machen. Das wiederhole ich jetzt nochmal kurz. Schon die Zahl 70 oder in manchen Bibeln steht 72, ist eine symbolische Zahl, die darauf hindeutet. Im Genesis, also 1. Mose 10, da wird von 70 oder in der Septuaginta von 72, deshalb die verschiedenen Zahlen, Völkern berichtet. die Völkertafel und diese 70 Völker werden dann in die ganze Welt verstreut von Gott durch diese Sprachenverwirrung. Diese ganzen Völker gehen von Gott weg. Und nun schickt Jesus 70 Jünger, um sozusagen deutlich zu machen, ja, diese 70 Jünger sollen jetzt diese 70 Völker erreichen. Jetzt kommt die Zeit, wo die 70 Völker erreicht werden sollen. Das wird dann nochmal verstärkt, als die Jünger wiederkommen und Jesus sagt, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fahren. Satan hat diese 70 Völker in der Finsternis gehalten über diese ganzen Jahrhunderte und Jahrtausende. Und nun, durch das Kommen Christi, ist diese Macht des Satans gebrochen. Der Satan ist gebunden. Ja, er hat noch einen gewissen Wirkungsbereich, aber er kann nicht mehr uneingeschränkt die Völker verführen. Im Gegenteil, die Völker werden nun oder können nun mit dem Licht des Evangeliums erreicht werden. Also die Mission der 70 ist eine Vorbereitung auf die Mission aller Völker. Und ja, aus dieser Grundlage ergeben sich nun zwei Herausforderungen und diese beiden Herausforderungen, das war das Thema im ersten Teil der Predigt, also das letzte Mal. Die erste Herausforderung, das war die große Ernte und die zweite Herausforderung, das waren die gefährlichen Wölfe, unter die die Jünger gesandt werden. Die große Ernte, ich sage nur noch mal kurz zwei Zahlen, es sind immer noch heute 12.000 Völker unerreicht. Nicht 12.000 Länder, 12.000 Völker. 2 Milliarden Menschen haben noch nicht ein Wort von der Bibel oder vom Evangelium gehört. Und noch was zu den Bibelübersetzungen. Die Bibel wurde in ungefähr 2500 Sprachen bisher übersetzt. Also wirklich wunderbar. Allerdings ist die Bibel in 5000 Sprachen noch unübersetzt. Und noch etwas zu den gefährlichen Wölfen. Christen werden verfolgt und verführt. 90.000 Christen sterben pro Jahr für ihren Glauben. 90.000 Christen. Und wir wissen, dass wir in Deutschland nicht so der Verfolgung ausgesetzt werden, aber wir sind der Verführung ausgesetzt, der Verführung vor allen Dingen durch Sicherheit, Bequemlichkeit und Reichtum. Und genau das, Sicherheit, Bequemlichkeit, unser Reichtum, das ist das, was uns am meisten von diesem Missionsauftrag abhält. Nun, aus diesen beiden Herausforderungen für die Mission ergeben sich jetzt weitere Dinge, nämlich verschiedene Regeln, Reaktionen, die da folgen werden und am Ende dann auch Ermutigung für die Mission. Das werden wir heute behandeln. Aber wir haben das letzte Mal noch gesehen, wer diese Herausforderung wirklich erkennt, wer erkennt, was das bedeutet, diese Großernte, wie groß die Ernte ist und die gefährlichen Wölfe, wie gefährlich das wirklich ist. Der wird dann verstehen, warum Jesus eins am Anfang sagt, bittet den Herrn der Ernte um Arbeiter in seiner Ernte. Ein Mitarbeiter Gottes wird man eben nicht, weil die Arbeit so toll ist, also das Jobangebot so toll ist, sondern ein Mitarbeiter wird man unter diesen Bedingungen nur, wenn man vom Heiligen Geist angetrieben wird. Und deshalb muss das auch unser Gebet sein. Natürlich auch eine Anfrage an uns, aber auch unser Gebet für Arbeiter in der Ernte zu bitten. Und nun kommt eben Jesus zu den Regeln für die Mission, die er den Jüngern mit auf den Weg gibt. Er sagt, er tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe und grüßt niemanden unterwegs und so weiter. Nun, auch heute haben wir da alle Schuhe an, für die, die jetzt vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, weil sie das letzte Mal nicht da waren. Wir dürfen Schuhe tragen. Ja, das sind wirklich Regeln für eine besondere Zeit. Wir dürfen auch unser Portemonnaie mitnehmen und so weiter. Jesus selbst hat diese Regeln wieder aufgehoben. Am Ende des Lukas-Evangeliums können wir das lesen, wo er dann wieder deutlich macht seinen Jüngern, wenn ich nicht mehr bei euch bin, dann müsst ihr wieder mit ganz normalen Mitteln für euch sorgen. Aber in diesen Regeln sind dennoch zwei Grundprinzipien enthalten, die zu jeder Zeit Geltung haben. Ja, die Regeln machen uns Grundprinzipien deutlich. Und das fasse ich jetzt einfach mal zusammen in zwei Regeln der Mission, Schnelligkeit und Gottvertrauen. Also die erste Regel, Schnelligkeit, eine Tasche, also Ersatzsandalen, ich beziehe das hier auf Ersatzschuhe, ein Geldbeutel, all diese Dinge, die beschweren einen, die halten einen auf. Und besonders dieses orientalische, umständliche Grüßen, ja, das kostet viel Zeit. Ich habe das selber erlebt in diesen Ländern. Da geht man nicht aneinander vorbei und sagt Hallo, sondern da sagt man halt, Friede sei mit dir, ja, der Friede sei auch mit dir. Friede sei mit deinem Opa, ja, auch mit deinem Opa, mit deiner Oma, auch mit deiner Oma, mit deinem Bruder und so weiter und so fort. Wie geht's eigentlich dir? Gut, wie geht's deinem Opa und so weiter. Dann stehen die gegenüber, klatschen sich immer so ab und begrüßen sich. Und es geht sogar so weit, dass man, wenn man jemanden trifft, sich erstmal hinsetzt, lass uns miteinander reden, wir trinken einen Tee und so weiter. Also all das sollten sie nicht tun, sie sollten sich nicht aufhalten lassen, das ist hier gesagt. Es geht nicht darum, unfreundlich zu sein zu den Leuten, die man so trifft. Die Zeit drängt, darum geht's. Die Ernte ist groß. Und wir haben ja gesehen, von das letzte Mal, auch in der Bibelstunde, die wir hatten, die Ernte ist immer noch groß. Und darum gilt diese Regel eben auch für uns. Die Zeit drängt. Ja, obwohl seit 2000 Jahren das Evangelium in der Welt verkündet wird, gibt es heute eben immer noch 2 Milliarden Menschen, die nichts davon erfahren haben. Und nicht nur das, es werden immer mehr. Die Weltbevölkerung wächst super exponentiell. Das heißt, die Verdopplungszeiten der Weltbevölkerung, die verkürzen sich ständig. Es werden also täglich viel, viel, viel mehr Menschen geboren als sterben. Aber trotzdem sterben täglich viele Menschen, die nichts vom Evangelium gehört haben, an Krieg und Hunger und Durst und Seuchen. Täglich Zehntausende. Also wir merken ja wirklich, hier ist die Ernte ist groß und die Zeit drängt. Aber wir müssen gar nicht so sehr immer in die große Weltlage schauen, sondern wir können auch mal in unser nächstes Umfeld blicken. Ja, wie oft schieben wir es hinaus, unserem Freund Zeugnis zu geben? Wie oft schieben wir es hinaus, mal sie einzuladen oder mal zu den Nachbarn zu gehen? Ja, die Frage an uns wirklich, nehmen wir dieses Verheißungswort, die Ernte ist groß, nehmen wir dieses Verheißungswort ernst in unserer Situation, da wo wir sind, oder beziehen wir dieses Bibelwort heutzutage eben nur noch auf Länder wie China und Indien und Afrika und so weiter? Jünger Jesu sollen sich mit nichts Unnötigem aufhalten, sollen sich von nichts gefangen nehmen lassen, sollen sich an nichts hängen, sondern, und hier kommen wir dann zur zweiten Regel, sie sollen auf Gott vertrauen. Ja, nicht ein Geldbeutel, eine Wandertasche oder Sandalen bringen euch durch, sichern euch Unabhängigkeit, sichern euch gutes Weiterkommen, sondern allein der Herr. Nehmt alles aus seiner Hand, ob es viel ist oder wenig. Esst, was euch vorgesetzt wird. Ja, das bedeutet das. Seid mit dem zufrieden, was euch der Herr gibt. Denn der Herr weiß am besten, was ihr braucht. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist schon im Alten Testament ein Gebot. Und deshalb braucht ihr nicht anfangen, das sind jetzt diese Regeln, von Haus zu gehen, also zu betteln. Ihr braucht doch nicht in falscher Höflichkeit, das ist vielleicht so eher das, was wir Deutschen so machen, dass wir immer alles zurückweisen, nein, nein, vielen Dank, ich brauche nichts. Nein, wir sollen auf Gott vertrauen, dass er uns versorgt und wir sollen das annehmen, was er uns gibt, ob es mal viel ist und mal wenig ist. Dieses Zeugnis der Jünger wird dann bei den Menschen 2 Reaktionen hervorrufen. Annahme oder Ablehnung, es gibt nichts dazwischen. Und beide Reaktionen haben auch eine Konsequenz. Und das bringt uns zum nächsten Punkt, 2 Reaktionen mit 2 Konsequenzen. Also dort, wo die Jünger aufgenommen werden, dort sollen sie das Zeugnis von Jesus weitergeben, und zwar in Wort und in Tat. Ja, wir können heute vielleicht nicht mehr Kranke heilen, so wie es die Jünger damals konnten. Aber es wird deutlich, ja, heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Handelt also in Wort, in Tat und verkündet ihnen auch das Evangelium. Ja? Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Beides, Heilung und Predigt, sind schon an sich Zeichen des Hereinbrechens des Reiches Gottes. Die Menschen, die die Jünger und ihre Botschaft aufnehmen, auf denen wird dann hier gesagt, wird der Friede Gottes bleiben. Und da merken wir, dieser Friede Gottes, das ist eben nicht nur ein frommer Wunsch, so Shalom, ja, auch Shalom, sondern das ist tatsächlich eine Realität, es ist ein Geschenk Gottes. Aber die Jünger werden eben nicht nur Annahme erfahren, sie werden den Frieden Gottes nicht nur weitergeben können, sondern wir haben gehört, der Friede Gottes wird auch auf sie zurückkommen, wenn sie nicht angenommen werden, wenn sie Ablehnung erfahren. Und es ist ganz interessant, Jesus sagt das von Anfang an dazu, das gehört zum Jüngerdienst, zum Zeugendienst mit dazu, dieses Abgelehntwerden. Nun zum einen, bei der Ablehnung sollen wir nicht entmutigt werden. Denn auch wenn wir abgelehnt werden, ist das eine Frucht unseres Zeugnisses, eine Frucht unseres Wirkens. Ja, unser Zeugnis verpufft nicht einfach. Sondern es entsteht da was, es ist da was da, es kommt da eine Antwort. Selbst wenn es Ablehnung ist, aber es wird darauf geantwortet. Wir haben unser Zeugnis nicht umsonst gegeben. Und zum anderen, bei Ablehnung sollen wir uns nicht den Ungläubigen aufdrängen. Wir sollen sie nicht mit dem Evangelium gängeln. Und wir sollen uns auch nicht über sie erheben. Aber, und das wird hier deutlich durch dieses Staub rausschlagen von den Schuhen, von den Klamotten. Wir sollen sie warnen. Wir sollen sie ernstlich warnen. Diesen Staub von den Füßen zu schlagen, das war ein unmissverständliches Zeichen. Und mit diesem Zeichen vollzogen die Jünger eine Abgrenzung. Und in diesem Zeichen und auch in den Gerichtsworten Jesus wird dann eines sehr deutlich. Die Einstellung zu den Gesandten Christi und damit die Einstellung zu Christus selbst entscheidet über die Teilnahme am Reich Gottes. Es sind nicht deine guten Werke, nicht deine Abstimmung, nicht ob du besonders bibelfest bist, sondern es ist deine Einstellung, deine Antwort zu der Botschaft der Jünger. Und wer die Jünger ablehnt, wer ihre Botschaft ablehnt, der lehnt in Wahrheit Gott selbst ab. Ja, wie oft hört man das? An Gott glaube ich, aber das mit der Bibel kann es nicht sein. Wer euch hört, der hört mich. Wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat, also Gott. Und merkt ihr, was das bedeutet? Auch wenn euer Dienst nur klein und unspektakulär ist, euer Dienst ist von höchster Autorität und Verantwortung gekennzeichnet. Höchste Autorität und Verantwortung. Wir sind Gesandte Gottes. Und Gott sagt, er wird auf keine andere Weise zu den Menschen reden. Es wird für die Menschen, die die Jünger und ihre Botschaft von Christus ablehnen, keine extra Offenbarung geben. Okay, ich verstehe es, wird Gott eben nicht sagen, dass ihr den und den nicht glauben konntet. Aber hier, hallo, hier bin ich. Mich gibt's wirklich. Das wird er nicht tun. Keine extra Offenbarung. Jedenfalls keine Offenbarung, die die Menschen wirklich zur Buße und zur Versöhnung führen wird, sondern es wird nur noch eine Offenbarung geben und das ist die Offenbarung zum Gericht. Und durch dieses harte Gerichtswort über diese Städte macht Jesus dann sehr deutlich, dass er eben nicht gekommen ist, um das Gericht aufzuheben. Das war ja immer so die Befürchtung von den Jüngern, auch von Johannes dem Täufer. Nein, das Gericht über die Sünden der Menschen, das wird kommen. Für alle. Aber für die, die Christus annehmen, wird er das Gericht tragen. Am Kreuz. Und für die, die Christus ablehnen, nun, die werden selber ihr Gericht tragen müssen. Und da sagt Christus deutlich, wehe diesen Menschen. Unheil und Gericht wartet auf sie. Wehe dir, Chorazin. Wehe dir, Bethsaida. Ja, das sind jüdische Städte. Das sind fromme Städte. Das sind Städte, wo Menschen leben, die auf den Messias gewartet haben. Und die doch Jesus abgelehnt haben. Und dann werden Städte entgegengehalten. Und zwar Sidon, Tyros, Sodom. Das sind Städte, das sind heidnische Städte. Das war ein Inbegriff für Sünde. Ja, wir würden heute vielleicht sagen, ja, große Freiheit in Hamburg oder so, ja, Reeperbahn. Solche Städte werden hier erwähnt, die verachtet wurden von den Juden. Und die hätten schon längst Christus aufgenommen. das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes zurückzuweisen, das ist die größte Sünde. Christus, der Sohn Gottes, ist gekommen, um für unsere Sünden zu sterben. Und wer diese Rettung ablehnt, nun, der begeht die schlimmste Sünde. Ihn abzulehnen ist die größte Sünde, aber ihn anzunehmen, mit ihm verbunden zu sein, das ist die größte Freude. Und das führt uns jetzt zum letzten Punkt. Ja, bei all diesen Herausforderungen, bei den Regeln, bei diesen schwierigen Reaktionen, die wir zu erwarten haben, was kann uns da zum Dienst, zur Mission, zum Zeugnis geben, ermutigen? Und ich habe jetzt 3 Ermutigungen hier zusammengefasst, aber wir werden sehen, es sind viel mehr Ermutigungen, die da drin stecken. Also große Ermutigung zur Mission. Ich lese dazu jetzt den nächsten Teil des Predigttextes ab Vers 17. Die 70 aber kamen zurück voll Freude und sprachen: Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen: Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Die Macht der Jünger über die Dämonen zeigt den Sieg von Christus über den Teufel. Dieser Sieg steht mit dem Kommen von Christus in diese Welt schon fest, auch wenn er erst am Kreuz tatsächlich dann errungen wurde. Und die Schlangen und Skorpione, ich gehe davon aus, dass die Jünger tatsächlich davor gefeit waren, wir sehen das später an Paulus, der wurde von der Schlange gebissen, nichts geschah, aber diese Schlangen und Skorpione stehen vor allen Dingen für alttestamentliche Bilder, das sind alttestamentliche Symbole für Mächte des Bösen. Und diese Dämonen, wird hier wiederum gesagt, haben keine Macht über die Jünger Jesu. Sie können ihnen keinen Schaden zufügen. Im Gegenteil, die Jünger haben nun Macht über die Dämonen. Und wie? Indem sie Zeugnis von Christus, dem Sieger über die Dämonen, in der Welt geben. Und dieses Zeugnis, also das Evangelium weitergeben, durch dieses Zeugnis werden Menschen zum Glauben kommen. Wenn Menschen zum Glauben kommen, werden sie aus der Macht der Dämonen rausgerissen. Also nicht nur, dass wir Jünger Jesu selber Macht haben oder dass wir bewahrt werden von den Dämonen, nein, wir haben sogar die Macht dazu, andere da herauszureißen. Und das ist eine große Ermutigung für uns. Bewahrung und Vollmacht gegen böse Mächte. Bewahrung und Vollmacht gegen böse Mächte. Ja, da gehen 70 Jünger, also 35 Jüngerpärchen, durch ein paar israelitische und samaritische Städte am Ende der Welt. Aber seht, welche Wirkung ihr Dienst bringt. Das waren ja nicht viel. Es waren mehr als 12, okay, aber seht, sie haben Wirkung auf Menschen, Wirkung auf Dämonen und sogar Wirkung auf den Teufel selbst. Sie kommen zurück und Jesus sagt erstmal: Leute, ich habe den Teufel vom Himmel fallen sehen wie ein Blitz. Aber das ist erst der Anfang. Jesus macht nun deutlich, dass was viel wichtiger ist als die Macht der Dämonen, das ist die Quelle dieser Macht. Ja, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, über diese Macht, die ihr habt. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das bedeutet, Gott kennt seine Jünger. Ihre Namen sind im Himmel, also bei ihm aufgeschrieben, und deshalb hat der Teufel keine Macht mehr über sie. Er kann diese Namen nicht ausradieren, denn er selbst ist vom Himmel, von diesem Machtbereich gefallen. Seine Macht ist gebrochen, der Teufel ist vom Himmel gefallen, die Namen gegen der Jünger sind im Himmel aufgeschrieben. Also das ist die nächste große Ermutigung für uns. Unsere Namen sind im Himmel aufgeschrieben, wir gehören zu Gott. Und darüber sollen wir uns freuen. Und wir sollen uns nicht nur ein bisschen darüber freuen, Jesus drückt das richtig krass aus. Ja, sicherlich ist es eine Ermutigung für uns, wenn wir selbst bewahrt bleiben. Und was ist das für eine Ermutigung, wenn durch unser Zeugnis Menschen fragend werden oder tatsächlich zum Glauben kommen? Aber Jesus sagt, daran sollen wir unsere Freude nicht festmachen. Ja, die Jünger kommen da extrem euphorisiert an und sagen, hier, Jesus, total genial alles. Und Jesus, der nimmt ihnen voll den Wind aus den Segeln. Warum macht er das? Der lutherische Pfarrer Rehr schrieb dazu, Jesus kennt seine Leute. Er weiß, dass auch die treuesten Jünger nicht davor gefeit sind, die Verhältnisse durcheinander zu bringen. Wie leicht geschieht es, dass nicht mehr der Name Jesu gerühmt wird, sondern stattdessen sie und ihre Frömmigkeit in den Mittelpunkt rücken. Ja, es gibt Christen, die legen darauf sogar großen Wert, großes Gewicht. Die meinen ganz ernst, wenn sie fordern, ja, du musst irgendwie ein besonderes geistliches Erlebnis mit Jesus berichten können. Und wenn du dieses besondere geistliche Erlebnis noch nicht hattest oder ständig irgendwelche geistlichen Erlebnisse noch nicht hattest, dann stimmt irgendwas nicht. Dann bist du anscheinend noch kein richtiger Christ. Dann musst du noch an dir arbeiten. Nun nehmen wir mal an, es käme tatsächlich auf unsere geistlichen Erfolge an. Was ist dann mit denen, die eben keine großen Erfolgsmeldungen vorweisen können? Was ist mit denen, die weit und breit keine Spur von geistlichen Hochgefühlen, bei denen weit und breit keine Spur von diesen Hochgefühlen ist, stattdessen ist alles nur Anfechtung, alles nur Mutlosigkeit? Sind dann solche Leute schlechtere Christen? Nun, die Antwort ist ganz klar, nein, es ist das andere, was zählt. Es sind nicht die Wunder, die durch die Jünger im Namen Jesu geschehen, sondern es ist das viel größere Wunder, welches an unserem Namen, an dem Namen der Jünger geschehen ist. Und darum schiebt Jesus eben alle persönlichen, alle beglückenden Glaubenserlebnisse weit, weit in den Hintergrund und spricht, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Freut euch darüber und daran, was geschehen ist, ohne dass ihr irgendetwas dazu beitragen konntet. Freut euch darüber, dass euer Erfolg aus Gottes Sicht längst perfekt ist und er eben nicht erst durch euch errungen werden muss. Freut euch darüber, was weit weg und unabhängig von euch auf Golgatha vor den Toren Jerusalems geschehen ist. Das ist unsere Freude. Und darüber sollen sich nicht nur die Jünger freuen, darüber freut sich Jesus selbst. Ich lese den letzten Teil des Textes ab Vers 21. Zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündig, das heißt den Babys, ja, offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand weiß, wer der Sohn ist als nur der Vater, noch wer der Vater ist als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Und er wandte sich zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen allein, selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Jesus freut sich hier über zwei Dinge. Zum einen, dass Gott den Weisen und Klugen sein Heil verborgen hat und zum anderen, dass er es den Unmündigen offenbart hat. Gott hat seine Gnade nicht zu den Großen der Welt gebracht, sondern zu denen, die Gott eben nichts entgegenhalten können. Nichts außer ihre eigene Bedürftigkeit. Und seht ihr, hier geht es also nicht darum, ob man jetzt extrem schlau ist oder vielleicht nicht ganz so schlau ist, sondern hier geht es um unsere Einstellung zu Gott. Also wir müssen nicht arm sein wie die Kirchenmäuse oder auf Bildung oder sonst was verzichten. Nein, wir sollen vor Gott erkennen, dass es auf all diese Dinge eben nicht ankommt, sondern dass wir komplett von Gott abhängig sind. Ja, nicht Gott ist von uns abhängig, sondern wir sind von Gott abhängig. Er rettet uns durch seine souveräne, durch seine freie Gnade. Und hier wird wieder das wahre Wunder betont. Ja? Freut euch über die Gnade Gottes und nicht über etwas, womit ihr vermeintlich denkt, diese Gnade verdient zu haben. Und wie bekommen wir diese Gnade, wenn wir sie gar nicht verdient haben? Wenn wir vor Gott hilflos und bedürftig, ja wie unmündliche Kinder, wie Babys dastehen? Durch Christus. Dieser Vers 22. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, sagt Christus. Alles. Und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Noch wer der Vater ist, als nur der Sohn. Keiner kennt Gott. Keiner hat die Chance, Gott zu erkennen. Nur der Sohn kennt Gott und wem der Sohn es offenbaren will. Also, Jesus ist Gottes Sohn und darum kann er uns Gott offenbaren. Jesus ist der Sieger und darum kann er uns vor Dämonen bewahren. Jesus ist der Messias und darum kann er uns aus unserer Sünde und Schuld retten. Und darum sind unsere Namen im Himmel aufgeschrieben. Nicht wegen uns, sondern wegen Christus. Und er wandte sich zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Alttestamentliche Propheten, das waren Sprachrohre Gottes. Die haben den Messias angekündigt. Das waren Glaubenshelden. Aber sie haben es nicht gesehen. Nun, was macht die Jünger so besonders, dass sie es gesehen haben? Die alttestamentlichen Könige waren Männer von hohem Status. Und auch sie verlangten, Gottes Heil zu sehen. Aber sie sahen es nicht. Was macht die einfachen Jünger besser? Wir könnten auch fragen, was macht so einfache Schüler oder Rentner oder Arbeitnehmer oder eben Leute, wie wir sind, was macht uns so besonders, dass wir das Heil in Christus sehen dürfen? Nun, es ist Gnade. Uns macht nichts besonders. Es ist Gnade, weil es der Sohn den Jüngern, weil es der Sohn uns offenbaren will. Wir dürfen Jesus, den Sohn Gottes und Gott, den Vater, kennen. Wir dürfen zu ihm gehören. Und es ist egal, wie sehr wir in dieser Welt angenommen werden oder wie wir auch abgelehnt werden mit unserem Zeugnis. Wir gehören jetzt zu Gott. Wir sind Mitglieder im Reich Gottes aus Gnade. Das ist die dritte große Ermutigung. Christus hat sich uns aus Gnade offenbart. Wir dürfen sein Heil und sein Reich sehen. Wenn es nach unseren Erfolgen ginge, zum Beispiel eben auch nach unseren Missionserfolgen. Ich meine, es ist schön, wenn wir welche haben, schön, wenn wir Leute erreichen, aber wenn es tatsächlich danach ginge, dann hätten wir nichts zu hoffen. Wir wären vor Gott ganz arm dran und verloren. Aber was Gott in Jesus Christus für uns getan hat, das behält, egal wie es uns geht, seine Gültigkeit. Und darum ist es uns eine wahre Ermutigung. Und darum sagt Christus, freut euch nicht darüber, freut euch aber darüber. Man könnte geradezu sagen, die Freude an dem, was Gott für uns getan hat, die Freude an Gott selbst, das ist der Lebenszweck von uns Christen. Denn diese Freude, die gibt Gott die Ehre, die ihm gebührt, und diese Freude, das ist wirklich eine Freude, die uns bleibt. Freut euch darüber, dass ihr Gott und seinen Sohn erkennen durftet. Freut euch, dass Jesus euch Erkenntnis geschenkt hat. Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Freut euch darüber, dass Christus eure Sünden auf sich genommen hat und euch errettet hat. Freut euch, dass Christus den Tod, den Teufel und all seine Macht, ja auch den Tod, besiegt hat. Freut euch, dass ihr nun im Dienst Christi stehen dürft und sein Wort verkünden dürft. Freut euch darüber, dass euer Dienst Frucht bringen wird. Egal ob Ablehnung oder Zustimmung. Er wird Frucht bringen. Freut euch darüber, dass die Ernte groß ist. Wir können das alles zusammenfassen. Freut euch in Christus. Das alles haben wir in Christus. Unsere Ermutigung zur Mission ist nicht unser Erfolg, sondern ist der Erfolg Christi. Unsere Ermutigung ist nicht das, was wir im Namen Christi tun, sondern das, was Christus mit unserem Namen getan, für unseren Namen getan hat. Unsere Ermutigung ist Christus selbst. Und nur die tiefe Freude an Christus und damit an Gott selbst, nur wenn wir diese Freude, in dieser Freude wachsen, dann kann uns diese Freude rausreißen aus unserer Sicherheit und aus unserer Bequemlichkeit. Und nur diese Freude kann uns dann reintreiben, hineinführen in den Dienst für Christus. Nicht irgendwie Druck oder ein schlechtes Gewissen oder die Tradition oder weil es der Pastor eben so sagt, sondern wenn wir wirklich ein Zeugnis geben wollen und sein wollen, dann sind wir es durch diese Freude in Christus. Die Freude am Herrn treibt uns in die Mission. Und die Freude am Herrn selbst ist schon ein Zeugnis für Mission. Und die Freude am Herrn lässt uns auch Ablehnung und Leid ertragen. Ja, es ist sogar so, je mehr wir im Leben aufgeben für Christus, je mehr, könnten wir sagen, je mehr Leid wir ertragen für Christus, ja, je mehr wir andere Sachen weggeben, desto größer wird Christus, desto mehr können wir uns auch an Christus erfreuen, weil er größer wird in unserem Leben. Und das klingt vielleicht paradox, aber das bedeutet, je mehr Leid wir für Christus erfahren, desto größere Freude werden wir erfahren. Paulus hat das genauso erfahren, er schreibt, ich halte alles, und er hat wirklich ein ganz tolles, frommes Leben geführt, mit Erfolg. Der schreibt, ich halte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Und dann sagt er, das Leben ist für mich Christus und Sterben ist mein Gewinn. Das Leben ist Christus und Sterben, also das größte Leid, weltlich gesehen, das ist mein Gewinn. Piper hat dazu gesagt, Christus ist unvergleichlich herrlich und unvergleichlich wertvoll und deshalb ist er den Kampf wert. Ich komme jetzt zum Schluss. Wir haben gesehen, wir stehen vor großen Herausforderungen in der Mission. Und da muss ich nicht erst nach China gehen, sondern die sind hier schon direkt, wo ich wohne, wo ich arbeite, wo ich lebe. Die Ernte ist unübersehbar groß und die Gefahren sind auch unübersehbar groß. Wir stehen so vielen verlorenen Menschen gegenüber und wir stehen auch bösen Mächten gegenüber. Und wie können wir diesen Herausforderungen Zeugnis geben? Wie können wir diesen Herausforderungen begegnen? Ja, wie können wir überhaupt angesichts dieser Lage mit freudigem Herzen an die Arbeit gehen? Allein durch Christus, durch unsere Freude an ihm. Deshalb soll dieser Bericht über die Mission der 70 uns anspornen, diese Aufgabe, die diese Jünger begonnen haben, weiterzuführen. Und was immer wir erfahren, sei es Annahme oder Ablehnung, Verführung oder Verfolgung, in dem Wissen, dass Christus in uns und für uns wirkt und dass wir ihm gehören. In diesem Wissen liegt unsere Freude und unsere Ermutigung und unsere Zurüstung zur Mission. Erfreut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und wir haben es heute in der Lesung gehört und damit schließe ich. Paulus schreibt zu seinen Mitarbeitern, die für Christus eingestanden sind, die auch Leiter tragen. Was schreibt er ihnen? Also meine lieben Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn. Und darum freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Amen.